Live in Mixtapes.
She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here.
Are you sure?
You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled
and held my hand. Glaubst du, dass momentan die Durchlässigkeit so niedrig ist in unserem Bildungssystem?
Unser Schulsystem ist so gebaut worden, damit einmal alles so bleibt, wie es ist. Also die Durchlässigkeit ist tatsächlich nicht in der DNA unseres Schulsystems. Ganz im Gegenteil. Es wird als Legitimierungsinstrument dafür verwendet, dass man dann später im Leben der Leute sagen kann, na sicher verdient er mehr, der hat ja auch studiert. Logischerweise ist dessen Arbeit mehr wert. Also das muss uns schon klar sein. Deshalb finde ich in so Sonntagsreden, wo es dann immer heißt, Bildung als Schlüssel zu Gleichheit und so weiter, finde ich es immer ganz, ganz schwierig, weil wir verlangen was von einem Schulsystem, zumindest vordergründig, was es tatsächlich nicht leisten kann, weil es nicht dafür gebaut worden ist. Sonst würden wir die Kinder mit 10 Jahren nicht in unterschiedliche Schulen schicken und würden das nicht auf ausschließlich ideologischem Fundament, weil alle Wissenschaft sagt uns, das ist blöd, auf ausschließlich ideologischem Fundament verteidigen mit Zähnen und mit Klauen, sodass wir es, glaube ich, wir haben es, glaube ich, sogar in unsere Verfassung geschrieben. So wichtig ist es uns.
Was in der Verfassung?
Die Trennung mit Zähnen.
Die Trennung mit Zähnen steht in der Verfassung?
Mhm. Also du kannst keine Gesamtschule in Österreich einführen ohne 2/3 Mehrheit. Mhm.
Und das fändest du gut in der Gesamtschule?
Wir wissen aus allen Daten, dass die Gesamtschule dazu führt, dass Kinder aus schwierigeren ökonomischen Verhältnissen mehr Zeit haben, sich zu entwickeln und dementsprechend auch höhere Bildungschancen haben. Wenn ich sie mit 10 in die Restelschule schicke, ist die Biografie dementsprechend vorgezeichnet. Die profitieren überdurchschnittlich von der Einführung einer Gesamtschule. Tatsächlich profitieren alle Kinder davon, das zeigen uns die Daten aus Skandinavien. Die allermeisten europäischen Länder haben ja deshalb mittlerweile auch schon Gesamtschulen bis zumindest 14, in Skandinavien sogar zum Teil bis 16.
Also das, was manchmal dagegen vorgebracht wird, dass man sagt, das zieht dann alles sozusagen aufs niedrigere Niveau, ist nicht erwiesen.
Das Gegenteil ist der Fall. Und ich finde, wenn wir ganz ehrlich sind, sehen wir es ja sogar in den österreichischen Daten. Es gibt nicht in allen Regionen Gymnasien. Mhm. Da gibt es selbstverständlich Mittelschulen, wo alle Kinder der Region hingehen. Das sind de facto Gesamtschulen. Und wenn sie in einer ländlichen Region stehen, mit entsprechenden Ressourcen ausgestattet sind.
Einspruch. Das sind ja quasi keine Gesamtschulen, weil die gibt es ja nur, wenn es die Unterstufe Gymnasium nicht gäbe. Und solange es die gibt, gibt es ja keine Gesamtschule
an sich.
Also von der Idee her war es das vielleicht mal.
Mein Bruder war in so einer Schule. Also ich komme aus einer ländlichen Gegend und da war einfach eine Hauptschule, wo halt alle waren.
Und das sind dann alle hingegangen.
Wenn es nur das gibt und
kein Konkurrenzmodell. Aber das meine ich ja. Es gibt einfach Gegenden, da gibt es die Konkurrenz nicht, da gibt es nur, jetzt heißt es halt Mittelschule, früher hieß Hauptschule. Das ist de facto eine Gesamtschule, weil alle Kinder der Region gehen in dieses Haus nachher rein. Und dann nach der 4. naja, manche gehen in die Oberstufe, andere machen Lehre, wie auch immer. Aber sie sind bis 14 miteinander drin. Da habe ich kein Problem mit den Leistungen dieser Kinder. Das sind keine schlechteren Schulen als vergleichbare Unterstufengymnasien in einer anderen Region desselben Bundeslandes. Das wissen auch alle. Trotzdem verteidigen wir die Trennung mit 10 Jahren, obwohl es den Kindern schadet und volkswirtschaftlich auch völlig verblödet ist, weil wir unfassbar viel Talent verschwenden. Also wir stützen die Karrieren von mittelmäßigen Menschen lieber, wenn sie aus besseren Familien kommen, als dass wir talentierte Menschen fördern, die aus Arbeiterfamilien kommen.
Wie viele Kinder hast du?
3.
Wie alt?
7, 12 und 16.
Ich habe Ich muss immer nachdenken.
10 mal nach. Okay.
10 und 13.
Nach unübersichtlichen Verhältnissen an?
Nein, ich habe es jetzt eh mal diskutiert mit meinen Töchtern. Ich weiß mein eigenes Alter auch nicht. Also ich muss immer 5 Sekunden nachdenken.
Okay. Und
dann muss ich merke mir
du weißt die Anzahl deiner Kinder nicht, habe ich jetzt glaubt.
Oh ja, ich weiß
die Anzahl. Achso, du hast wegen dem Alter nachgedacht, nicht wegen wie viele Kinder du
nein,
hast.
Okay, gut. meine Kinder, ja, wir hatten auch diese Geschichte mit dem ersten Semester in der 4. Klasse, dass sie dann ins Gymnasium kommen. Deine Kinder sind ja auch im Gymnasium?
Alle Kinder, die aus einem Akademikerhaushalt kommen, weiß sind und Muttersprache Deutsch haben, kommen in Wien ins Gymnasium. Mhm. Also meine Freundin von mir ist Volksschullehrerin und die sagt immer, sie weiß bei der Schuleinschreibung im Februar, wenn sie die neuen Kinder für die ersten Klassen einschreibt, weiß sie schon ganz genau, welches Kind wird nachher ins Gymnasium gehen. Sie sagt, für die, also wir reden jetzt von einer Wiener Volksschule, die Kinder, die aus entsprechenden, besser gestellten Haushalten kommen, haben all die Förderung, all die Bücher, all die Theaterbesuche, all die Reisen, all die Kindermuseumsbesuche, dass die so gut gefördert sind, dass sie sagt, die Volksschule, ja, ich bringe ihnen schon Lesen, Schreiben und Rechnen bei, aber wäre ich nicht da, würde sie ihnen die Mama oder der Papa auch noch beibringen. Die betreut sie nur. Sie sagt, die eigentliche pädagogische Arbeit macht sie mit den Kindern, die eben nicht aus solchen Haushalten kommen. Mhm.
Aber was du jetzt sagst, ist, du wirfst jetzt quasi nicht den Volksschullehrerinnen und Lehrern was vor aus der 4. Klasse, dass die jetzt sozusagen keine Empfehlung schreiben für ein Gymnasium, sondern das ist was Gemachtes, was rundherum passiert. Mhm. Und deswegen schreibt der das dann nicht, diese Empfehlung. Oder deswegen schreibt der ein 3-1-Zeugnis. Oder deswegen, weil das eine Schutzfunktion ist, die es nicht geben dürfte eigentlich. Ne?
Eigentlich schon. Und ich sage dir, es ist ja auch aus ganz rationalen Gründen durchaus verständlich. Viele Volksschullehrerinnen sind, also die meisten Volksschullehrer sind ja keine bösartigen Menschen, denken sich, hahaha, na der Ali kommt mir nicht ins Gymnasium. Sondern was die natürlich sehen ist, das Kind hat keinen familiären Background, wo es unterstützt wird. Die Eltern können vielleicht kein Deutsch oder haben nicht die Kohle, dass sie Nachhilfe finanzieren. Vielleicht braucht die Familie sehr rasch das Lehrlingsgehalt. Also es ist durchaus rational, so einem Kind zu sagen, hey, vielleicht wirst du auch glücklich mit einem Mittelschulbesuch und einer anschließenden Lehre und hast damit einen okayen Platz im Leben. Das werfe ich den Volksschullehrerinnen gar nicht vor. Und vor allem so, wie wir die Volksschulen derzeit ausstatten, da rede ich jetzt eher aus einer sehr städtischen Perspektive, kann ich von den Volksschullehrerinnen nicht erwarten, dass sie all die Bildungsdefizite aufholen, die sich schon im Kindergarten angehäuft haben, mit den Ressourcen, die sie kriegen. Wie soll es denn bei der Klassengröße, wie soll das denn gehen?
Das ist also ein bisschen da sind wir in einem Bereich von Dogma und Tabu. Wenn wir sagen, wo kommt es her? Also ich zum Beispiel, also meine Kinder können, glaube ich, gut schreiben oder sehr gut schreiben und sehr gut lesen. Ich lese gern. Das heißt, schon als die sehr klein waren, haben die halt gesehen, dass Menschen halt so lesen. Ja? Mhm. Und daher hat die das interessiert und daher haben sie viel, wurde ihnen vorgelesen und sie haben selber viel gelesen und dann ist ja das von alleine gekommen. Genau wie du sagst.
Da hat es keine Volksschullehrerin gebraucht.
Das wäre wahrscheinlich sonst auch gegangen. Ne? Jetzt ist es aber so, ich meine, es gibt ja halt auch so den Spruch, dass man sagt, naja, eigentlich ist schon viel vorgezeichnet durch die Regalmeter an Büchern, die du in der Wohnung hast. Ja? Wenn es jetzt nicht so ist, da kann man ja eigentlich dann durch Social Engineering oder durch irgendwelche Maßnahmen schwer hin, oder, in diesem Bereich?
Kann man schon, wenn man das möchte. Ich gebe dir ein Beispiel. In Österreich dauert es 5 Generationen, dass jemand aus den unteren 20% in die Mittelschicht aufsteigt. 5 Generationen. In Dänemark sind es nur 2 Generationen. Also du kannst durchaus durch so Dinge wie ein Schulsystem, das darauf ausgebaut ist, dass wir eben schauen, wie kriegen wir die Kinder, die nicht das Glück haben, in einer Familie geboren worden zu sein, wo der Papa gern liest und, weiß nicht, 60 Meter Bücher zu Hause hat, wie kann ich die Kinder trotzdem mitnehmen? Weil die sind ja nicht dümmer als die Kinder, die aus anderen Haushalten kommen. Sie sind nur anders, weniger gefördert. Wie kriege ich hin, dass ich die mithole und wie kriege ich hin, dass sie diesen ungerechten Startnachteil nach Möglichkeit wieder ablegen können? Also das müsste sich das Schulsystem eigentlich fragen. Wir richten unser Schulsystem aber mehr an den Stärksten aus.
Eigentlich müssten wir das Vorschulsystem eigentlich hinterfragen, weil das ist ja eigentlich, da ist es ja dann eher, ne?
Da fängt es an, auf jeden Fall. Ja. Da fängt es an. Also ich bin da ganz bei dir. Also die ersten 10 Jahre im Leben eines Kindes sind natürlich entscheidend. Gleichzeitig finde ich, 14 ist früh genug, um zu entscheiden, machst du weiter Richtung Matura oder machst du was in Richtung Lehre?
Ich habe das wirklich oft bei Eltern, Sprechtagen, jetzt kein Bashing gegen Eltern, aber es kommt immer wieder mal vor, sei es alle 2-3 Jahre mal, mein Kind liest ja nicht, was kann ich tun? Mhm. Lesen Sie? Aber die Eltern.
Aber das sind schon Eltern, die sich bemühen und die sehen, es wäre notwendig.
Zumindest, ja.
Das ist ja schon einmal ein wichtiger Schritt. Ja. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Ja. Ich finde ja für die meisten Mittelschichtseltern und Oberschichtseltern, da habe ich ja auch einige in meinem Freundinnenkreis, die haben ja unfassbaren Schulstress in der 4. Klasse. Alle, oh Gott, hoffentlich schafft es mein Kind aufs Gymnasium und hoffentlich schafft es eh die Matura und so. Und dann ist nämlich auch die Frage, und kommt sie in die gute Schule und in die richtige Schule? Mhm. Wo ich mir dann immer denke, Leute, es ist völlig wurscht, eure Kinder werden sowieso maturieren. Es sind die Kinder von Eltern, die beide auf der Uni waren. Es wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% selber ein Studium beginnen. Es ist wurscht, in welche Schule es kommt. Mhm. Es ist auch völlig egal, ob es in der ersten Klasse Gym an 3 in Mathe hat. Es ist wirklich wurscht. Ihr braucht sich diesen ganzen Schulstress eigentlich gar nicht machen. Also in Wirklichkeit wäre mein Appell an alle, die Kinder haben und uns heute zuhören, wenn ihr selber gern lest, wenn ihr selber studiert habt und ihr habt Kinder, stresst euch nicht so mit der Schule. Die Kinder werden es sowieso auf die Uni schaffen, wenn nicht Lernschwächen oder kognitive Herausforderungen vorliegen. Da könnten sich alle ein bisschen entspannen. Ich habe erst vor wenigen Monaten eine Statistik gesehen, dass gar nicht so wenige Kinder in Wien in Schulen gehen, die sich vom Wohnort eigentlich gar nicht ausgehen, aber die Eltern haben sie absichtlich umgemeldet, damit sie ja in die gute Schule kommen. Also ist ja alles verrückt.
Ja, die Volksschule, wo meine Töchter waren, ist so. Also ja. Ich habe mich aber nicht umgemeldet. Also ich bin in diese Gegend gezogen, weil ich dachte, da kann man gut mit dem Kinderwagen spazieren gehen und bin erst später drauf gekommen, dass da auch die öffentliche Volksschule sehr gut ist. Und jetzt ist ein öffentliches Gymnasium, was auch sehr gut ist und wo auch manche Leute ihre Adresse hinverlegen.
Mhm. Gleich neben meiner Wohnung, wo mein Sohn jetzt hingeht nächstes Jahr.
Ja, der Sohn geht auch hin. Ja. Ne? Ich sage auch immer meinen Töchtern, nicht so eng sehen. Ja. Die werden das Niveau schon halten. Ne? Abstieg gibt es eigentlich relativ wenig, ne? Oder selten.
Die Rolltreppe führt eigentlich nur nach oben, das ist tatsächlich wahr. Also, dass du krass abstürzt innerhalb deiner Familienhistorie, das ist etwas, das wirklich nur ganz selten passiert. Und das ist statistisch betrachtet eher etwas, was mit chronischen Krankheiten oder Schicksalsschlägen einhergeht, wo man sagt, okay, aber darauf kannst du Kind eh nicht vorbereiten. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movie. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns stretching the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler.
Wir haben jetzt über Dinge gesprochen, die man in der Bildung ändern könnte. Wahrscheinlich ein großer Bereich, auch wir sind ja in einem Wirtschaftsforschungsinstitut, ist wahrscheinlich auch die Verteilung der Mittel. Was würdest du hier ändern? Oder vielleicht sogar zweigeteilt die Frage. Nehmen wir an, wir hätten eine grüne Wiese und wir bauen hier eine Gesellschaft. Was würdest du da hinbauen?
Das ist eine große Frage. Ich bewege mich ja immer in den Rahmenbedingungen, die schon vorliegen.
Ja, dann machen wir zuerst das.
Lass uns das vielleicht zuerst abhandeln. Also die wichtigsten Stellschrauben, die wir drehen könnten im Bildungssystem, haben wir schon kurz besprochen. Was ich sozialpolitisch unbedingt machen würde, ist, ich würde eine Kindergrundsicherung einführen. Also einfach dafür sorgen, dass wir Kinderarmut abschaffen. Was für das siebtreichste Land auf diesem Planeten vielleicht insgesamt eine gute Idee wäre. Also dass wir hunderttausende Kinder haben, jedes fünfte Kind, das in Armut oder an der Armutsgefährdungsschwelle groß wird, ist tatsächlich verrückt. Es ist vor allem deshalb verrückt, weil Armut mit dir was macht, und zwar mental. Die Forschung nennt das Fokusverengung. Wenn die Frage immer ist, wo kommt die Miete dieses Monat her oder wie schaffe ich noch ein Essen heran oder gehen sich die Winterschuhe noch aus, also für die Eltern dieses Kindes, haben die viel weniger mentale Ressourcen, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Beispiel das Wohlbefinden des Kindes, weil alles so verknappt ist. Also es sind quasi Speicherkapazitäten im Hirn belegt. Und das führt dazu, und das ist ja auch so interessant, dass wir von außen dann auf diese armen Familien schauen und dann immer finden, na, die treffen so unvernünftige Entscheidungen. Na, also das ist doch wirklich absurd. Warum haben die jetzt dieses teure Handy, wenn die doch nur Mindestsicherung haben oder so? Nicht sehend, dass arme Menschen aus einer Anzahl von schlechten Optionen eh die bestmögliche gezogen haben, aber sie haben halt nur schlechtmöglichste. Und die mentale Verengung führt eben dazu, dass ich dann eben nach einem langen Arbeitstag, wo ich eh einen Schuss 50 verdiene, nicht mich auch noch am Abend hinsetze und stundenlang Handyangebote vergleiche, sondern mit dem Gebot der Dringlichkeit, und ich brauche es auch sofort, zu etwas greife, das vielleicht ökonomisch langfristig gar nicht so gescheit ist, aber kurzfristig mein Problem da löst. Und das sehend, weiß man mittlerweile auch aus der Forschung, was am meisten hilft, um Kinder zu stabilisieren, ist, sie aus der materiellen Armut zu heben. Da gibt es eine super Studie, die haben sie in den USA durchgeführt mit den Angehörigen von US-amerikanischen Einwohnerinnen, die in einem Reservat gelebt haben. Die haben ein Casino hingebaut und darum haben alle Angehörige dieses Stammes über einen gewissen Zeitraum eine gewisse Geldsumme bekommen. Das hat über Nacht tausende Kinder aus der Armut gehoben und die Forschung hat begleitet, was hat das mit den Kindern gemacht. 40% der Jugendkriminalität ist zurückgegangen, dafür haben sich die Schulleistungen der Kinder in diesem Reservat verdoppelt. Also Kriminalität geht runter, Schulleistungen gehen rauf, psychische Gesundheit stabilisiert sich. Es ist, und das war über Jahrzehnte messbar, die Auswirkungen dieses sozusagen Geldflusses. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen dafür sorgen, dass alle Kinder ähnliche Chancen haben, dann müssen wir die ärgste materielle Not in dem Land echt abschaffen und wir könnten es uns leisten. Das kostet im Jahr 4,5 Milliarden Euro.
Also das wäre einfach eine Familienbeihilfe nur höher.
Es würde sich an die Existenz des Kindes knüpfen und nicht, genau, und pro Kind würde man einen gewissen Betrag bekommen, dafür würden andere Sozialleistungen natürlich wegfallen. Also Familienbeihilfe in der Form gibt es dann nicht mehr. Und wenn man in einer Familie ist, wo eh genug Geld da ist, da wird dann natürlich die Kindergrundsicherung auch entsprechend angepasst oder sogar auf Null geführt, weil einem Superreichen brauche ich keine Kindergrundsicherung zahlen.
Und die angemessene oder bezweckte Verwendung würde dann geprüft werden sozusagen?
Ja, das ist die nächste Geschichte. Bei Armen müssen wir immer nachschauen, ob sie es eh gescheit verwenden, das Geld, das wir ihnen geben. Das machen wir ja bei reichen
Leuten auch muss nicht. Ja zum Beispiel auch, man muss ja auch bei einer Covid-Förderung an ein großes Unternehmen auch schauen, ob es richtig verwendet wird.
Ne? Nein, haben wir aber nicht gemacht. Das finde ich.
Man sollte es aber machen.
Ja, man sollte schauen, ob sie es brauchen. Und wenn sie es nicht brauchen, sollten sie es zurückzahlen. Das haben wir nicht gemacht. Tatsächlich schauen wir bei den allermeisten Steuererleichterungen nicht, wie die Familien das ausgeben. Ich gebe dir ein Beispiel. Du als Besserverdiener mit zwei Kindern hast den Familienbonus. Ich hoffe, du verdienst genug, dass du den großen Bonus kriegst. Das sind fast 3.000 Euro im Jahr. Bei dir kommt keiner nachschauen, wofür du das Geld ausgibst. Man geht davon aus, dass du es richtig verwendest im Sinne deiner Kinder.
Ich finde es aber nicht richtig, dass ich ihn kriege.
Ich auch nicht.
Ja. aber ich meine, ich kann es ja
nicht ändern. Aber dieser Kontrollgedanke kommt uns immer nur, wenn es um ärmere Menschen geht, so meine ich. Aber ich gehe davon aus, da reden wir jetzt über die Frage des Menschenbildes, das wir beide haben. Und mein Menschenbild ist eigentlich schon, dass die allermeisten Eltern das Beste für ihr Kind wollen und im Sinne dessen auch handeln. Aber das schaut halt je nach Klassenlage anders aus. Für den einen heißt das der Chinesischkurs und das Babyschwimmen und die, weiß ich nicht, Sprachreise in die USA. Und für die anderen Eltern heißt das, sie nehmen noch eine Nachtschicht und noch eine Nachtschicht, weil dann können sie die Nachhilfe finanzieren.
Wer geht putzen und wer wird Millionär? 50 Euro Frage, denn die Antwort wird nicht schwer. Wer lebt prima und wer eher prekär? Wer geht putzen und wer wird Millionär? Wer schon hat im Bett die Geber? Und für uns bleibt nur das schöne Leben. Ja, so läuft's und so wird's weiterlaufen. Denn der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Wohnen, auch mal reisen, Champagner, Tanz und Kokain. Das wäre ein schönes Leben, das kriegen nur die anderen hin. Für uns heißt es weiterrechnen, Krebsen, Wursteln, durchschlagen. Nur ganz selten kommt's da mal zu Champagner und Kokain. Ich zähle täglich meine Sorgen.
Gut, was machen wir noch? Kindergrundsicherung.
Gut, also sozialpolitisch wäre die Kindergrundsicherung von entscheidender Bedeutung. Das Zweite, was man sich überlegen muss, wenn wir jetzt auch ein bisschen weggehen von nur den Kindern, das Zweite, was man sich dringend überlegen muss, ist, wie kriegen wir die Wohnungssache in den Griff? Warum sage ich das? Weil Wohnkosten das sind, was Haushalte am allermeisten belastet, wenn sie denn zur Miete wohnen. Und da gibt es eine Entwicklung, die steil nach oben geht. Und da muss man drüber nachdenken, wie wir das lösen können. Wir müssen vor allem deshalb drüber nachdenken, wie wir das lösen, weil es mittlerweile Daten gibt, die zeigen, steigen die Mietpreise um 1%, steigt der Wahlanteil rechtsextremer Parteien entsprechend mit. Das heißt, wenn wir diese soziale Frage, wie viel bezahlst du für dein Wohnen, nicht bald lösen, dann graben wir uns selber das demokratiepolitische Grab, vor dem uns alle immer warnen.
Und wie könnte man es lösen?
Man muss ins Mietrecht gehen. Also da gibt es tatsächlich viele, viele Stellschrauben, wo du sagst, da könntest du was machen. Ein ganz einfaches Beispiel, wir regeln sehr, sehr stark den Altbau. Da gibt es tatsächlich auch Mietgrenzen, wo wir sagen, du darfst am Quadratmeter nur den Richtwert verlangen. So, aber der Altbau endet 1945. Das heißt, ich kann in einem Bau aus den 60er Jahren wohnen und das gilt als Neubau, ich meine, bei aller Liebe. In Wirklichkeit könntest du das Mietrecht ausweiten auf Bauten, die zum Beispiel nicht älter sind als 30 Jahre. Das alles ist altbar. Dann hättest du diesen Bereich der privaten Mieten auch entsprechend besser geschützt und die Leute würden nicht brennen wie die Luster, wenn sie nicht gerade das Glück haben, in einem Gründerzeithaus zu leben. Außerdem musst du ganz dringend in den sozialen Wohnbau investieren. Der Grund, warum Wien mietmäßig immer noch günstiger ist als Salzburg oder Innsbruck, ist einzig und allein, weil vor 100 Jahren die Sozialdemokratie gesagt hat, wir bauen hier wie die verrückten Wohnungen. Und die sind halt bis heute da und werden entsprechend vermietet. Wir haben nur jetzt phasenweise aufgehört mit Gemeindebau bauen, halte ich für keine gute Idee, und sind jetzt sehr zögerlich. Wir bauen im Jahr nur 4.000 Wohnungen. Das ist bei so einer rasant wachsenden Stadt wie Wien, wir sind jetzt jenseits der 2-Millionen-Marke, viel zu wenig, wenn ich das Mietniveau unten halten möchte.
Bei den Mieten von den Häusern würde dir jetzt jemand aus der anderen politischen Ecke sagen, dass dann die Hauseigentümer ihre Häuser verfallen lassen würden?
Sicher, es gibt viele Gegenargumente gegen Mietregulierungen. Gleichzeitig sage ich dir, auch die Gründerzeithäuser in Wien verfallen nicht, obwohl die ganz streng reglementiert sind. Und tatsächlich finde ich sogar sympathischer, als den privaten Mietmarkt in irgendeiner Weise zu pampern, den öffentlichen Mietmarkt entsprechend auszubauen. Das ist etwas, auf das kann man wirklich stolz sein. Wir haben regelmäßig hier in Wien internationale Forschungsreisende, die sich anschauen, wie kann das sein, dass eine Großstadt dieser Größe so ein niedriges Mietniveau hat. Also da ist etwas gelungen, wo ich finde, wir haben das schon mal gemacht, es hat funktioniert, wir profitieren bis heute davon, da müssen wir weiter draufbleiben. Dinge, die gut funktionieren, stärken, wichtiges pädagogisches Prinzip auch im Unterricht, das stimmt ja auch für die kommunalpolitische Ebene. Ich sehe das tatsächlich auch als eine Art Erinnerung daran, zu was Politik eigentlich fähig ist, wenn sie das möchte. Ich meine, die haben innerhalb von 10 Jahren 60.000 Wohnungen hochgezogen, weil das Elend so arg war in der Stadt. Das ist eine irre Kraftanstrengung, deshalb bin ich auch heute so ungeduldig, wenn ich auf die Stadt Wien schaue. Und sie schauen mich mit großen Augen an und sagen, na, Klimakrise wissen wir nicht. Ja? Weil ich mir denke, wieso sind nicht auf alle diesen Bauten Solarpaneele? Warum habe ich immer noch Autos in der Innenstadt? Wieso ist nicht alles begrünt, was ich begrünen kann an Häuserwänden, an Dächern und so weiter und so weiter? Also diese Kraftanstrengung in Richtung Klimatransformation, die fehlt mir bei der Stadt Wien und die würde ich mir sehr wünschen. Auch da übrigens sind wir wieder beim Klassenthema. Jene, die wenig Geld haben, sind als erstes von der Klimakrise betroffen. Die wohnen nämlich an der Triester Straße, können den Feinstaub einatmen Tag und Nacht. Und verursachen am wenigsten mit, weil sie so wenig konsumieren, dass sie kaum CO2 ausstoßen.
Jetzt noch ein Thema, das finde ich das, weiß ich nicht, irgendwie das Rätselhafteste ist in dieser ganzen Sache. Wir hatten vorher den J.D. Vance erwähnt. Wir werden nachher auch noch ein Lied von Springsteen spielen, Youngstown. Das ist über eine Arbeiterstadt in Ohio, wo eigentlich dieses klassische Schicksal war. Also es war Industriesektor und da wird eigentlich erzählt, dass dort das Stahl hergestellt wurde, das dann in den Weltkriegen den Amerikanern geholfen hat, um diese Weltkriege dann zu gewinnen sozusagen und auch das Stahl für den Wirtschaftsaufschwung und dann werden halt diese Fabriken irgendwann zugemacht, weil es halt dann woanders hin verlagert wird. Und der kommt aus Ohio, diese Figur in diesem Lied und der J.D. Vance kommt ja auch aus Ohio.
Columbus, Ohio, ja.
Well, my daddy come on the Ohio works when he come home from World War II. Now the yard's just scrap and rubble. He said them big boys did what Hitler couldn't do. Yeah, these mills, they built the tanks and bombs that won this country's war. We sent our sons to Korea and Vietnam. Now we're wondering what they were dying for. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down. Here, darling, in Youngstown.
J.D. Vance, also das, da haben wir sozusagen aus der Arbeiterschicht in den USA Republikaner. Dann haben wir in diesem Buch von Didier Eribon, der besucht da seine Arbeiterherkunftsfamilie und merkt dann auch in dieser Gegend, dass alle eigentlich oder ganz viele die Front National wählen. Wir haben in Österreich das Phänomen, dass sehr viele Arbeiter jetzt eigentlich nicht, wie man es rein von der Interessenslage erwarten könnte, die Sozialdemokratische Partei wählen, sondern die FPÖ. Wie lässt sich das erklären, dass eine Entfremdung zwischen den Arbeitern und der Linken sozusagen?
Didier Eribon macht das in seinem Buch eh auch sehr klug, dass er der Frage nachspürt, wie kann das sein, dass Menschen nicht entlang ihrer Klasseninteressen wählen, sondern eher das Gegenteil dessen tun. Ich glaube, es gibt nicht die eine Erklärung, ich glaube, es gibt unterschiedliche Erklärungsansätze, die uns der Frage ein bisschen näher bringen. Ein ganz wesentlicher Punkt ist sicher, dass wir in den letzten Jahrzehnten, ich würde sagen, mit Aufstieg des Neoliberalismus erlebt haben, dass insbesondere die sozialdemokratischen Parteien ein bisschen ihren politischen Kompass verloren haben. Also ich gebe euch ein Beispiel. Die allerärgsten Anti-Arbeitergesetze mit Einführung von Hartz IV haben nicht die Konservativen beschlossen, das war Rot-Grün. Ein anderes Beispiel, das finde ich, bringt es auch sehr gut auf den Punkt. Man hat Margaret Thatcher, die Arbeiterhasserin und Premierministerin von Großbritannien, nach Ende ihrer Karriere mal gefragt, Frau Thatcher, was war denn die größte Leistung ihres Lebens, die größte politische? Und sie lächelt und sagt, Tony Blair. Weil Tony Blair als Labour-Party-Chef und dann Premierminister die konservative, neoliberale Politik fortgesetzt hat. Wir reden von Privatisierungen, wir reden vom Runterfahren des Sozialstaats und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt diesen historischen Moment, wo die Sozialdemokratie in ganz Europa ein bisschen den Kompass verloren hat und sehr stark in Richtung konservative Politik auch gegangen ist. Und ich glaube, das steckt nicht allen, aber doch manchen der Wählenden immer noch in den Knochen. Also kann ich mich wirklich auf die verlassen? Das sind doch die Allerärgsten, oder? Die sind ja genauso wie. Dafür gab es eine lange Phase, wo man sagen muss, da haben sie recht. Die verbessern deine Lebensverhältnisse nicht, sondern die schaufeln mit den anderen gemeinsam daran, dass es dir schlechter geht oder zumindest nicht besser. Das ist das eine. Das zweite, oh, ich glaube, da gibt es eine, sagen wir mal, eine inhärente Entfremdung. Die Sozialdemokratie, insbesondere in Österreich, hat dafür gesorgt, dass ganz viele Menschen einen Bildungsaufstieg geschafft haben. Es gibt so viele Leute, die mir sagen, ich bin ein Kreisgekind, und sie meinen damit, sie kommen aus einer Arbeiterfamilie und haben eben dann studiert. Ein geflügeltes Wort für, haha, die Sozialdemokratie hat vielen Leuten den Bildungsaufstieg ermöglicht. Das stimmt natürlich auch für die Funktionärsebene der Sozialdemokratischen Partei selbst. Und wenn man das ein paar Jahrzehnte in die Zukunft fortschreibt, heißt das, dass heute weite Teile des Personals der Sozialdemokratie selber überhaupt nicht aus der Arbeiterklasse mehr kommen, weil es halt 40, 50 Jahre her ist, dass der Bildungsaufstieg gelungen ist. Das heißt, die sind einfach auch kulturell entfremdet von jenen, wo du richtig ansprichst, dass die ja eigentlich abzuholen wären für die Sozialdemokratie. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, den ich auch entscheidend finde, und der wird in der Debatte viel zu wenig diskutiert, das eigentliche Proletariat darf eigentlich gar nicht mehr wählen. Das stimmt insbesondere in Österreich. 60% der Arbeiter in Wien haben nicht die österreichische Staatsbürgerschaft, sie haben nicht das Wahlrecht. Das heißt, die Gruppe derer, auf die wir schauen, ist eine sehr kleine Gruppe, nämlich Arbeiter, die Staatsbürgerschaft haben. Und die hat jedes ökonomische Recht, rüber zu schauen auf die migrantische Arbeiterklasse und sich zu denken, scheiße, die nehmen mir meinen Job weg, weil für die stimmt das wirklich. Es stimmt nicht für die Facharbeiterebene, es stimmt nicht für die Akademikerklasse, die auch alle FPÖ wählen. Aber für unten stimmt's. So, also da gibt es tatsächlich eine Konkurrenzsituation, die sich natürlich dann auch niederschlägt in Abschottungsfantasien und in der Fantasie von, die schicken wir wieder haben, weil dann bin ich sicher. Das wären jetzt drei Gründe, die es ein bisschen näher bringen, auch wenn ich nicht glaube, dass ich allumfassend alles erklärt habe.
Das war konkret jetzt eine Entfremdung zwischen Wählern in Österreich und der Sozialdemokratischen Partei, aber vielleicht gibt es auch generell eine Entfremdung zwischen der Linken oder sagen wir so, der intellektuellen Linken oder der linken Vordenker und den Arbeitern. Ja? Weil ich meine, das ist ja schon in den 60er, 70er Jahren, hat es ja, glaube ich, oder dieses Buch gegeben von Schelsky, glaube ich, hat er geheißen, die Arbeit sollen die anderen tun. Ne? Und jetzt ist es so ein bisschen bei Christian Baron, dass er sagt, naja, dieses Milieu, was uns jetzt vordenkt, dass die mit der Arbeiterschaft nichts mehr zu tun haben. Aber das ist eigentlich das, was du erwähnt hast. Ne?
Und vor allem finde ich, es ist nur ein Baustein der Erklärung. Wenn man in die Geschichte der sozialdemokratischen Parteien schaut, ich kenne die nicht aus ganz Europa im Detail, aber ich kenne sie zumindest in Österreich ein Stück weit. Wenn man sich anschaut, wer die Gründungsväter der Sozialdemokratie in Österreich waren, dann waren das eben nicht nur Arbeiter, sondern das waren ja auch Intellektuelle. Also wesentliche Gestalten waren Ärzte, waren Psychoanalytiker, waren Intellektuelle, die mitgearbeitet haben am Aufbau der Sozialdemokratie und die Hand in Hand mit den Arbeitern und Arbeiterinnen in Österreich diese Partei auch gebaut haben. Bruno Kreisky war kein Arbeiter, sondern dass es immer eine Art von Koalition war von Menschen, die gesagt haben, okay, entlang dieser Interessensgegensätze entscheide ich mich für eine Seite und unterstütze dort, wo ich kann, unabhängig davon, aus welchen ökonomischen Verhältnissen ich selbst komme. Friedrich Engels war der Sohn eines Fabriksbesitzers. Also es ist nicht die alleinige Erklärung, dass das Personal heute weit weg ist von den arbeitenden Massen.
Aber vielleicht sind die arbeitenden Massen enttäuscht davon, dass der Fokus jetzt in den letzten Jahren oder vielleicht Jahrzehnten auf ganz anderen Dingen war, als auf das Ausmerzen von Klassengrenzen sozusagen.
Wir sind jetzt schon ein bisschen im Bereich des Cafés und Lesens. Ich fühle mich immer unwohl, wenn ich keine Empirie zur Hand habe. aber ich würde meinen, was Was vielleicht emotional noch mitschwingt, das kann ich aus meiner persönlichen Biografie vielleicht ein bisschen mit beantworten. Was emotional sicher mitschwingt, ist die Schwierigkeit, dass die Sozialdemokratie über lange Jahre kein emotionales Angebot hatte für Leute aus der Arbeiterklasse. Also was wurde uns nicht zuletzt auch aufgrund eben dem Betonen von Bildungsaufstieg und so weiter immer erzählt, da wo du bist, ist nicht gut. Schau, dass du da rauskommst, bilde dich, geh auf die Uni, mach das. Aber es gab kein Angebot, kein emotionales für all jene, die eben keinen Bildungsaufstieg schaffen. Und das ist die Mehrheit der Leute da draußen. Die haben immer nur mitbekommen, das ist nicht leiwand. Ich glaube aber, es braucht ein überzeugendes emotionales Angebot, das Menschen, die das Wahlrecht haben, dazu einlädt, durchaus auch sowas wie Stolz empfinden zu dürfen für die Position, wo sie sind.
Das glaube ich auch, dass das der ganzen Sache ein bisschen abgeht. Letztlich auch haben wir vielleicht heute zu wenig Fragen gestellt dazu. Aber also es ist, glaube ich, es ist ein Anspruch, dass alle aus der Armut rauskommen. Aber dass man aus der Arbeiterschaft rauskommt, muss ja nicht so sein, ne?
Sehe ich ganz genauso. Ja. Sehe ich ganz genauso.
Da passen jetzt gut die Manic Street Preachers, Design for Life, weil da geht es eben nicht so um diese Aufwärtsbewegung, sondern einfach um den Stolz auf das. Mhm. Dann hängen wir gleich dran, eine andere große Britpop-Band, das hast du sicher gekannt, Common People von Pulp.
Sicher.
Ich finde, das ist eines der besten Popstücke, was je geschrieben wurde. Wirklich.
Okay, wow, das ist ja mal ein Kompliment.
Ich finde schon.
Ja, eingängig.
Das ist alles, das ist wie ein Film.
Es ist eingängig und nervt nicht.
Ist aber auch so ein bisschen, ich finde, das ist ein Entfremdungsthema. Da kommt eine Dame aus reichstem Hause. Und die will ja dann sich sozusagen als Außenstehende so diese Arbeiterschaft und diese Armut anschauen, weil es halt irgendwie hip ist oder en vogue. Und er sagt dann zu ihr, naja, das kannst du dir wahrscheinlich nie vorstellen. Ja, ein bisschen so ein Lied über die Entfremdung eigentlich. Ja. Bist du einverstanden mit diesem Liedvorschlag?
Sehr, sehr, sehr einverstanden.
Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stains of grease will come out in the bath. We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control and with nowhere left to go. You are amazed that they exist and they burn so bright. Shop. Cut your hair and get a job.
glaube, wir nähern uns dem Ende oder wir sind vielleicht schon da. Wir haben noch, wie würdest du eine Gesellschaft auf der grünen Wiese aufbauen?
Ach so, stimmt, diese Frage. Ja. Wir nähern uns zum Ende. Jetzt nochmal die ganz große Frage. Gut, also ich glaube, die Theorie, die da im Hintergrund vielleicht ein bisschen hilfreich ist, auch für alle, die uns heute zuhören, super hilfreich finde ich der John Rawls. Der hat über den Schleier des Nichtwissens mal gesprochen. Er hat gesagt, wenn wir über eine Gesellschaft nachdenken und wie wir sie auf die grüne Wiese stellen wollen würden, macht es Sinn, uns vorzustellen, dass wir eine Art Mini-Parlament haben, das über genau diese Fragen verhandelt. Wie sind die gesellschaftlichen Verhältnisse? Wie verteilen wir Reichtum? Wie verteilen wir Chancen? Wie verteilen wir alle Dinge? Wie bauen wir diese Gesellschaft? Aber alle, die darüber verhandeln, wissen nicht, welche Position sie selbst in dieser Gesellschaft einnehmen werden. Sie wissen nicht, ob sie Mann oder Frau sind. Sie wissen nicht, ob sie körperlich gesund oder behindert sind. Sie wissen nicht, wie alt sie sind. Sie wissen nicht, ob sie möglicherweise eine chronische Krankheit haben. Sie wissen nicht, ob sie weiß, schwarz oder lila gepunktet sind. Man selbst weiß nicht, welche Position man in dieser Gesellschaft haben wird. Und dann soll man darüber nachdenken, wie man die Gesellschaft baut.
Genialer Gedanke. Wird aber nirgends umgesetzt.
Ne? Zu viel Risiko am Schluss vielleicht.
Aber, ja. Oh, ja. Naja, man könnte es in einem Spiel könnte man es machen. Ne? Also man könnte es abbilden. Ja.
Das ist das Gegenteil von Adam Smith ein bisschen, ne? Wo man sagt, jeder hackelt für sich selbst und schaut, dass es immer am besten geht, in seiner Welt, in seinem Kosmos. Und alles, was links und rechts passiert, ist eigentlich wurscht, aber es erfüllt dann im Ganzen den Zweck des Gemeinwohls. Es ist eigentlich umgedreht. Ne?
Ich finde, diese Theorie hat immer schon ein bisschen ein Hingebein gehabt. Also ja. Warum, wenn jeder auf sich selber schaut, haben wir alle was davon? Es ist vielleicht als Bonmot ganz lustig, aber als gesellschaftliches Modell eher überschaubar. Mhm. Weil es eben nicht darüber nachdenkt, dass es Lebensrisiken gibt, die man nicht in der Hand hat, genau, und wo wir alle gemeinsam uns dagegen versichern können, aber einer alleine echt daran zugrunde geht.
Ja, außerdem geht es ja davon aus, vom Gedanken, dass jedem Mensch nur eine Einkommensmaximierung das Wichtigste ist. Das ist ja in Wirklichkeit gar nicht so. Ne? Also da braucht man ja 20 Nebenbedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor dieses Modell
na, da gefällt mir die
abhebt. Ja, das ist gut. Aber naja, was würden die wohl entscheiden? Naja, wenn man nicht weiß, was man kann.
Das Bestmögliche auf allen Ebenen.
Ich glaube, was dahinter steckt oder warum mir der Gedanke so gut gefällt, wenn man selbst nicht weiß, welche Position man einnimmt, würde man sehr darauf achten, dass es so viel Infrastruktur wie möglich gibt. Infrastruktur ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Es hört sich so unfassbar technisch an, aber damit meine ich so Dinge wie eben, wie schauen die Kindergärten aus, wie schauen die Pflegeheime aus, wie schauen die Krankenhäuser aus, wie schaut das Bahnnetz aus. Das ist alles Infrastruktur. Und das ist für mich deshalb so wichtig, weil das ist öffentliches Vermögen. Unser Planet gibt ja sowieso nicht her, dass jeder von uns ein Multimilliardär wäre. Also es gibt die planetaren Grenzen gar nicht her. Das geht sich nicht aus auf diesem Planeten. Aber was unser Planet schon hergibt, ist öffentliches Vermögen für alle, von dem alle was haben. Und das wäre eben eine Aufgabe, dieses öffentliche Vermögen nicht nur gut zu verwalten, sondern nach Möglichkeit auch auszubauen und zu vermehren.
Also die Staatsquote auch erhöhen.
Wenn sich alle hängen so in dieser Staatsquote, ich glaube.
Nein, ich habe immer ein bisschen Angst bei der Staatsquote, weil es könnten ja mal dann Leute regieren, die so gar nicht in den Kram passen und die haben dann halt mehr an der Hand.
Mehr an der Hand?
Na, jede Steuer, die man zahlt sozusagen, hat eben das Risiko, dass die jemand dann zum Verwenden bekommt, der dann vielleicht Dinge macht damit, die einem gar nicht recht sind. Ne?
Gut, also so ein grundlegendes Vertrauen ins Funktionieren einer Demokratie ist schon von Vorteil, wenn man über Steuern nachdenkt. Aber lass uns nochmal auf die Staatsquote zurückkommen, weil das habe ich oft in Diskussionen, die Staatsquote ist zu hoch, die Staatsquote ist zu hoch. Die Frage ist nicht, wie hoch ist die Staatsquote, die Frage ist, was machen wir denn damit? Also hohe Staatsquote heißt, okay, hohe staatliche Einnahmen, aber die Frage ist doch, was macht der Staat damit? Und er kann viel Blödsinn damit anstellen oder er kann sinnvolle Dinge damit tun. Und wenn wir uns umschauen, welche Länder ganz niedrige Staatsquoten haben, na, dort will niemand wohnen. Das sind nämlich zum Beispiel afrikanische Staaten, wo irgendwelche Warlords regieren, die haben ganz niedrige Staatsquote. Niemand von uns würde dorthin ziehen wollen. Also da gefällt mir schon ein bisschen der Spruch, der mich immer wieder daran erinnert, warum eine Staatsquote durchaus eine gute Idee ist. Ich zahle gerne Steuern, ich kaufe mir darum Zivilisation.
Wenn du sagst, es wird nur Blödsinn mit angestellt, wofür wird momentan zu viel ausgegeben? Also lass mal das Thema Steuereinnahmen weg. Wofür wird das Steuergeld zu viel momentan verwendet?
Du meinst, wo würde ich gerne kürzen, wenn ich könnte?
Ja.
Ein Riesenbereich, wo ich ganz dringend hinschauen würde, sind alle klimaschädlichen Subventionen. Also ich finde es unfassbar, dass wir es uns in Zeiten der Klimakrise immer noch leisten, dass wir Dienstwagen steuerlich privilegieren, dass wir Diesel steuerlich privilegieren. Ich meine, hallo, ist irgendwie, wo sind die Studien noch nicht angekommen im Bundeskanzleramt? Also das sind schon Dinge, wo ich mir denke, das sind über 5 Milliarden Euro, die wir auf diese Weise jedes Jahr rausblasen, wo ich mir denke, Alter, das ist so viel Geld, das könnte man in eine Kindergrundsicherung stecken.
Das ist eine Folge, die ich mir dann zu Hause nochmal ganz langsam anhöre.
Ja?
Und mitschreibe.
Weil du so schnell sprichst.
Nein, deswegen nicht.
Doch, ich spreche schnell, Inhalt. Das stimmt
schon. Ja, ist mir sehr sympathisch.
Ja, ich mag das auch.
Du hast ein Lied mitgebracht und du hast gesagt, du möchtest eins spielen, weil die meisten haben wir ausgesucht. Aber du hast ein Lied ausgesucht und das würden wir jetzt gerne als Abschluss spielen.
Ja, ich habe ein Lied ausgesucht, das heißt That Was Yesterday, und im Lied geht es darum, dass der Sänger davon erzählt, dass er aus offensichtlich schwierigen Verhältnissen kommt, mit Löchern in den Schuhen und in der Hose und ganz, ganz wenig Geld, und dass dann über Nacht oder in seinem Leben sich alles verändert hat. Und der Refrain sagt eben, er wird niemals vergessen, wo er herkommt, egal wohin er geht. Das wird er niemals, niemals, niemals loslassen. Und das finde ich also mich hat das Lied sehr berührt. Warum? Weil die meisten Menschen, die mit Aufsteigerinnen reden, ja immer darauf schauen, wo sind sie hingekommen und nicht so sehr, wo kommen sie her. Und ich finde es ganz wichtig, darüber nachzudenken, dass alle, die aus Arbeiterhaushalten kommen, ja auch unfassbar viel Schönes und Produktives und Tolles mitbekommen haben daraus. Also ich gebe euch ein Beispiel. Wenn man sein Leben lang oder sein jugendliches Leben lang mit 6 Geschwistern im selben Zimmer schläft, das ist natürlich, wenn man es nur so hört, denkt man sich, wahnsinnig, das ist ja ureng und und man fühlt quasi die Enge fast. Aber ich sage euch, das ist auch Wärme und man hört sein Leben lang auf das Atmen von anderen im Raum, wenn man schlafen geht. Also je nachdem, wie man drauf schaut, kann man es als eng bezeichnen. Ich würde sagen, ich hatte eine sehr warme Kindheit auch dadurch. Genau, und das sind so Punkte, wo ich mir denke, die würde ich mir gern mitnehmen, die möchte ich nicht loslassen, die möchte ich mir behalten. Deshalb sind meine Schwestern und Brüder auch urwichtig für mich, damit ich nicht vergesse, wo ich eigentlich hingehöre.
Schöner kann es nicht enden.
Ich sage jetzt gar nichts mehr.
Ja, danke. Super.
Vielen Dank. Danke.
Gerne.
Yesterday I had nothing. Didn't know whether I'd amount to something. I had holes in my shoes and in my clothes. Only yesterday, I was just a boy living amongst children, had barely a toy that I could play with. I would pretend that anything could happen, and that was yesterday. That was yesterday. That was yesterday. No matter how far I come, still know where I'm from. Oh, never let it slip away. Still trying to figure out what the game is all about. Oh, so I take it day by day by day. Today no one was listening, but today is gonna be different. You couldn't hear my voice under the surface.